Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
El pueblo unido jamás
será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Venceremos, Blome. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Lokführergewerkschaft über den Kapitalismus und das Patriarchat und ich weiß nicht noch was alles.
Ich weiß auch noch was, worüber gesiegt hat.
Herr Wieselski hat gewonnen. Nein, jetzt mal ohne Spaß. Ich freue mich.
Auch gesiegt über den gesunden Menschenverstand, die Mathematik und die Zukunft des Standorts Deutschland. Immerhin.
Ach, so ein Unsinn. Sie können das bloß nicht verkraften, dass eine Zeitenwende sich abspielt im Verhältnis des Menschen zur Arbeit und in der Rolle, die die Arbeit in der Gesellschaft spielt. Und echt, kein Spaß. Ironie aus. Ich meine das jetzt bitter ernst. Und ich bin wirklich froh über diesen Sieg der GDL in diesem Tarifkonflikt. Denn die GDL hat es geschafft, eine Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen für Leute, die das wollen, bei vollem Lohnausgleich. Und andere Leute, die mehr arbeiten wollen, die können das auch machen und verdienen dann mehr Geld. Das heißt, mehr Flexibilität für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was diese Gesellschaft braucht. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht zur Abwechslung mal.
Ich finde es so großartig, dass die Zukunft darin besteht, weniger zu arbeiten fürs gleiche Geld. Und dass das dann als gesellschaftliche Revolution verkauft wird. Wenn jemand weniger arbeiten will, ist das fair enough. Wenn er das anders aufteilen will, mehr Teilzeit, zwei Teilzeitgehälter in der Familie haben will, alles okay. Aber zu sagen, ich mache das nur, ich bin nur modern, wenn es das gleiche Geld gibt, wo soll das denn enden? Ich meine, in dem Sinne wäre es ja immer moderner, wenn die Leute immer weniger arbeiten würden und immer das gleiche Geld dafür kriegen. Das kann doch nicht aufgehen, auch schon, das wissen Sie auch. Das ist jetzt eine kleine Gewerkschaft mit, wie viel, 40.000 Mitgliedern, die Lokführer, da hat man das jetzt mit Waffengewalt durchgepeitscht, meinetwegen. Aber wenn das Schule macht, können wir das Licht ausmachen.
Nein, das ist interessant, dass Sie das einfach wirklich nicht begreifen wollen, weil es nicht in Ihr Weltbild hineinpasst. Schon Mitte der 90er hat die IG Metall die 35-Stunden-Woche für ihre Mitarbeitenden im Westen durchgesetzt. Und die Gewerkschaft der Lokführer hat das jetzt geschafft für ihre Leute. Und natürlich ist das nächste Ziel die 32-Stunden-Woche schon in Sicht. Und Sie können daraus jetzt eine Satire machen und sagen, ja gut, die Leute wollen irgendwie gar nicht mehr arbeiten bei vollem Lohnausgleich und so, kann man machen. Aber das zeigt dann nur, dass man sich das Thema vom Leib halten will. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass neue Generationen ein anderes Verhältnis zur Arbeit haben als Leute wie Sie und ich vielleicht oder als Leute wie Sie, die praktisch der Meinung sind, je häufiger man von zu Hause weg ist, je weniger man mit Frauen und Kindern zu tun hat, umso besser für einen selber, für die Frau, für die Kinder. Hauptsache der Mann ist immer schön weg und arbeitet den ganzen Tag und so. Auch von mir jetzt eine kleine satirische Überspitzung. Nicht? So, aber andere Leute sehen das eben heutzutage anders und das ist gut so.
Sie nennen das Zeitenwende, ich nenne das Zeitenwende bei Vollkasko. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das kann für den gesamten Standort nicht aufgehen. Und der Trend geht doch schon längst nicht hin zu immer mehr 35-Stunden-Wochen, sondern eigentlich müsste er doch aus demografischen Gründen zu mehr arbeiten. Vielleicht auch flexibler arbeiten, vielleicht auch länger in Alterszeit, also in jenseits der Renteneintrittsalter arbeiten. Also ein Standort braucht eine gewisse Menge Arbeit, wenn er wachsen will. Und wir verkürzen jetzt künstlich die Menge Arbeit, die vorhanden ist. Und wundern uns dann, dass an jeder zweiten Ladentür ein Schild hängt, suche händeringend Mitarbeiter. Wie soll das denn aufgehen? Also einerseits regen wir uns darüber auf, dass die Züge nicht pünktlich fahren. Und jetzt nehmen wir Lokführer aus dem Schichtdienst raus. Beziehungsweise stundenweise aus dem Schichtdienst raus. Wo sollen denn diese Leute herkommen?
Herr Blome, in den 50er Jahren hat der Industriearbeiter 48 Stunden in der Woche gearbeitet, an 6 Tagen in der Woche. Da hätten Sie ja damals auch schon sagen können, das ist ja ein Unding, die 40-Stunden-Woche und samstags gehört Papi mir, das ist ja das Ende des Standorts Deutschland. Wo soll denn das hinführen, dass die Leute immer weniger arbeiten? Das kann ja nicht sein. Hat dann aber doch ganz okay funktioniert offensichtlich. Das heißt, dass Leute immer weniger arbeiten und dabei aber trotzdem einen höheren Lebensstandard haben, wissen Sie, wie man das nennt? Das nennt man Fortschritt. Natürlich gibt es viele Teile in der Welt, da funktioniert das überhaupt nicht. Und in den 50er Jahren und in Köpfen wie Ihren konnte man sich das auch lange nicht vorstellen, dass das so sein kann. Das ist aber so. Ich sage nochmal, dass das natürlich nicht unbegrenzt so weitergeht. Ist auch klar, irgendwann ist da mal dann der Punkt des Grenznutzens erreicht, aber offenbar noch nicht jetzt, denn sonst hätte sich ja auch die Bahn darauf gar nicht eingelassen. Ich meine,
ja, sie musste sich darauf einlassen, weil Herr Weselski, lieber Augstein, die Bahn erpresst hat und mit der Bahn das ganze Land, weil er einen derartigen Streikwahnsinn losgebrochen hat, dass am Ende die Bahn sich flach auf den Rücken gelegt hat. Ja, das können Sie jetzt begrüßen und als Sieg feiern mit Klimpereimusik aus der Revolutionsepoche. Aber das Bild, den Vergleich mit den 50er Jahren und dem der Wochenstundenreduzierung damals, führt natürlich in die Irre, weil es damals reichte, ein bisschen mehr in Maschinen zu investieren, um menschliche Arbeitskraft einzusparen und dann eben die Arbeitszeiten zu reduzieren. Wie soll das denn heute gehen, in dem Umfang, wenn das wirklich Schule macht mit den 35 Wochen, in einer Wirtschaft, die ganz viel auch auf Dienstleistung jetzt abgestellt ist, da können sie nicht mehr Produktivitätsfortschritt machen. Teller werden von Menschen getragen, Menschen reinigen Krankenhäuser oder pflegen andere Menschen. Das können sie nicht bedingungslos ersetzen durch Maschinen. Das heißt, eine Arbeitszeitverkürzung auf breiter Front senkt tatsächlich die Wachstumsmöglichkeiten und überhaupt die Funktionsfähigkeit dieser Wirtschaft. Das muss Ihnen doch einleuchten. Also meinetwegen, ich schenke Ihnen das für die Lokführer, die 40.000. Und dann kommt die Bahn eben noch unpünktlicher und es werden noch mehr Strecken gestrichen und die Preise steigen ein bisschen.
Meinetwegen, mache ich mit. Aber muss ich Sie unterbrechen deswegen, weil das, was Sie jetzt machen, ist echt finster. Dass die Bahn in einem so desolaten Zustand ist, verdankt sie ausschließlich der komplett verfehlten Verkehrspolitik von einem Verkehrsminister nach dem anderen. Waren übrigens alles Männer, muss man mal sagen. Weiß nicht, ob es Frauen besser gemacht hätten. War aber so, weil natürlich viel zu wenig investiert wurde, weil mit dem Gedanken, dass der Markt das schon alles richtet und dass die schwarze Null, der ausgeglichene Haushalt ist unser heiliges goldenes Kalb, vor dem wir uns alle verneigen müssen. Und deshalb fehlten sozusagen Investitionen in öffentliche Infrastruktur. Natürlich hat die Regierung Merkel mit Finanzminister Schäuble dieses Land kaputt gespart. Und die Zeche zahlen wir jetzt alle, weil wir damals so blöd waren, diese Kanzlerin zu wählen. Ich übrigens nicht, aber sie. Und das jetzt sozusagen den Gewerkschaftern überzuhelfen, zu sagen, die sind schuld daran, dass die Bahn immer zu spät kommt und dass die so hohe Verluste machen, das ist wirklich echt finster. Das ist Ihr verkackter Neoliberalismus gewesen, lieber Herr Kollege Blome.
Sie bringen da jetzt eine Schärfe in das Gespräch rein, das verstehe ich gar nicht.
Das heißt nicht Arbeitskuscheln, das heißt halt Arbeitskampf.
Ja, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Noch einmal, ich schenke Ihnen das, wenn das so kommt und die Gewerkschaft es durchsetzen kann, beziehungsweise die andere Seite, die Arbeitgeber, es dann notgedrungen mitmachen, dann ist das eben Tarifautonomie vollkommen okay. Mir geht es ja ums etwas Größere und Ganze. Die halbe Welt möchte jetzt 4-Tage-Woche arbeiten oder 32 Stunden oder vielleicht noch weniger. Und natürlich möchten die aber alle voll verdienen. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten diese Menschen leben. Also, wenn die Arbeitslosen 2,8 Millionen inzwischen an der Zahl bei 1, Millionen offenen Stellen, wenn die Arbeitslosen schon nicht arbeiten, jetzt wollen die Leute, die Arbeit haben, auch nicht mehr arbeiten, dann müssen sie doch langsam merken, dass das nicht funktionieren kann.
Ja, es ist interessant, das, was Sie sagen. Also wir haben ja einen grünen Wirtschaftsminister, aber der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hat mal wieder ein Beispiel dafür gegeben, where you sit is where you stand. Ja, können die Leute sich mal überlegen, was das bedeutet. Where you sit is where you stand. Das
wo heißt, du sitzt, also die, ist, wo du stehst?
Ja, genau. Das sind, der Standpunkt des Menschen richtet sich immer danach, wo er sich gerade sozusagen institutionell, beruflich auf der Karriereleiter befindet, um es mal zu übersetzen. Er hat nämlich gerade gesagt, ihm werde gerade zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt beziehungsweise geworben. Das sagt ein
recht.
Grüner, ein
grüner der Mann Wirtschaftsminister. Hat recht. Der hat sogar von Standortpatriotismus in anderem Zusammenhang gesprochen. Und ich finde es auch nicht besonders standortpatriotisch von einer Gewerkschaft, den Standort platt zu streiken.
Nein, was Herr Habeck offensichtlich vollkommen aus dem Auge verloren hat und was die Gewerkschaften immer noch im Blick haben, ist, hier geht es tatsächlich um eine bessere Welt. Hier geht es um ein besseres Leben für die Menschen. Und weniger Arbeit bedeutet mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Kinder, letztlich auch mehr Zeit für Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft, also für eine bessere Gesellschaft. Hat Herr Habeck offenbar vergessen im Amt.
Sie meinen, samstags gehört der Papi mir. Das war ja damals die Welle der am Samstag wird nicht mehr gearbeitet.
Und Sonntag Streiks. Auch und Montag auch und Dienstag eben auch noch.
Genau, und wenn Sie noch ein bisschen weitermachen, dann die ganze Woche, dann hat er nämlich gar keinen Job mehr. Dann ist er die ganze Woche da, um Care-Arbeit zu leisten. Ach. Und das ist doch großartig.
Sie sind doch nur ein alter Satiriker, sind Sie.
Naja, Satiriker, ich meine, offenkundig sind die Menschen auch schon ganz schön satirisch drauf. Denn das wollte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Diese wunderbare Umfrage, wonach 81% der Befragten bereit sind, nach längerem Nachdenken, bereit sind, weniger zu arbeiten fürs gleiche Geld. Ist das nicht gut? Man fragt sich halt nur, was ist in dem Leben der 19 anderen Prozent schiefgelaufen?
Nein, ich frage mich, es ist wirklich, ich schreibe auch an einem Buch übrigens, nachts immer in den Stunden, wenn ich nicht schlafen kann. Das heißt, Journalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und die Zeitung, die das gemeldet hat, diese Ergebnisse der Böckler-Stiftung, ohne daneben irgendwie ein Smiley zu machen oder irgendwie zu sagen, irgendwie, vielleicht muss die Böckler-Stiftung ihre eigenen Studien... Die Kollegen haben irgendwie auch den Schuss nicht gehört. Aber man muss es einfach nochmal sich auf der Zunge vergehen lassen. Also 81% der Leute sind bereit, nach langem Nachdenken, nachdem sie in sich gegangen sind, weniger zu arbeiten fürs gleiche Geld. Ja, die
Ob
Frage ist...
Ob die auch
ist,
bereit sind, wie weit, gar nicht zu arbeiten fürs gleiche Geld?
Ja, wie weit wollen die eigentlich runtergehen? Also die Gewerkschaft könnte natürlich jetzt noch darum streiken, wie viel weniger, also die Hälfte oder noch... Egal, das ist wirklich... Ich gebe zu, da hat die Böckler-Stiftung es Ihnen leicht gemacht, Herr Kollege, und Ihnen ein schönes... Elfmeter-Tor ermöglicht.
Augstein, das Elfmeterbild ist vielleicht gar nicht so schlecht, auch für das nächste Thema. Denn ein Elfmeter sehen jetzt jene Leute vor sich liegen, die auf die frisch veröffentlichten RKI-Protokolle blicken, also auf die Beratungsunterlagen, wenn man so will, des Robert-Koch-Instituts zu Corona-Zeiten und das Gefühl haben, wow, all unsere Kritik, all unsere manchmal auch Unterstellungen und Warnungen, die waren ja berechtigt. Die haben uns ganz viel verschwiegen, die haben ganz viel falsch gemacht und dann haben sie auch noch gelogen. Das alles glauben diese große Gruppe von Corona-Kritikern, Skeptikern und was alles, Maßnahmen-Skeptikern natürlich auch, von irren bis ganz vernünftige Leute, jetzt vor sich liegen zu haben. Also ich glaube, da droht und kommt eine große Welle von Aufarbeitung.
Hat das RKI, steht in den Protokollen das auch drin, dass Bill Gates uns alle mit Chips versehen hat?
Augstein, das Problem ist, dass viele Menschen das deutlich ernster nehmen als Sie. Und ich erinnere mich, dass auch Sie mehrfach auf die Palme geklettert sind und mit Kokosnüssen geworfen haben.
Ah ja, gut, okay, ganz kurz.
Von
ja,
oben, als die Bundesregierung und viele Länderregierungen hingegangen sind und richtig drastische, freiheitsbeschränkende Maßnahmen ergriffen
haben. Ich bin kein Rechthaber. Ich tanze nicht sozusagen auf den Trümmern der Argumente meiner Gegner. Das tue ich nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte leider recht, denn ich war gegen diese Schulschließungen, weil mein Gefühl, das war damals nur ein Gefühl, denn das Wissen konnte ich ja nicht haben, mir damals schon gesagt hat, dass es sich hier um eine überzogene Maßnahme handelt, auf dem Rücken der Kinder, die dann am meisten darunter leiden werden. Und zwar auf eine Art und Weise, die sehr, sehr schwer zu quantifizieren sein wird. Und deshalb wird man sozusagen das Thema irgendwie so beiseite wischen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die am Schluss dann doch gar nicht so kinderfreundlich ist, wie sie sich immer gerne gibt. Und das war genau so. Und auch diese Protokolle haben wieder unterstrichen, dass diese Schulschließungen schon damals viel weniger stark wissenschaftlich untermauert waren, als man tat. Insofern bin ich für diese Veröffentlichung der Protokolle sehr, sehr dankbar, weil sie im Nachhinein natürlich auch bestätigen, dass manche gerade der einschneidenden Maßnahmen total überzogen waren und aus einem vollkommen falschen Denken herauskommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Protokolle unterstreichen das Grundproblem bei der gesamten Corona-Politik in Deutschland, nämlich das mangelnde Vertrauen der Regierung, der Eliten auch in den Instituten, bei der Wissenschaft, in den Medien, in die eigene Bevölkerung. Die Leute haben gedacht, die Deutschen müssen gegängelt und gezwungen und mit Verboten dazu gebracht werden, das Richtige zu tun. Und das fand ich damals falsch und ich finde es heute immer noch falsch. Ja, sorry.
Also mal der Reihe nach. Ich glaube, es ist gut, dass diese Protokolle veröffentlicht worden sind. Ist ein bisschen seltsam, dass man sie freiklagen musste, aber sei es mal drum. Gut, dass sie veröffentlicht worden sind. Ich finde nur, sie machen nicht den großen Unterschied in der Bewertung, denn der Punkt, dass die Schulschließungen zu lange und zu oft, nämlich zweimal, stattgefunden haben, den hatten wir schon erreicht, inklusive des Eingeständnisses, dass das ein großer Fehler gewesen sei durch den Minister selber, durch die Regierungen, durch auch viele Wissenschaftler, die es vielleicht damals nicht besser gewusst haben, oder aber es setzte sich damals eben jene Fraktion durch, die das für eine kluge Sache hielt. Und nunmehr im Rückblick erkannt hat und auch öffentlich eingeräumt hat, dass das ein Fehler war. Und was das mangelnde Vertrauen der Regierung in die eigene Bevölkerung anlangt, das kann ich nicht erkennen. Zumindest spricht etwas diametral dagegen, dass das so war, nämlich das enorme Vertrauen der Bevölkerung in die Regierenden. Also es gab selten so hohe Zustimmungswerte zu einer Regierung wie der damaligen Regierung Merkel, als sie wirklich hingelangt hat und Lockdowns verhängt hat. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, die entstand ja erst im Laufe der Zeit bei bestimmten, oftmals auch nur auf einzelner Länderebene, durchgezogenen Sonderverboten wie so ein nächtliches Ausgehverbot. Da fingen an, die Leute zu fragen, sag mal, muss das jetzt auch noch sein? Aber der grundsätzliche Ansatz der Politik, lieber einen zu viel als einen zu wenig bei Maßnahmen, also eher Team Vorsicht als Team Freiheit in Anführungsstrichen oder Team Risiko in Anführungsstrichen, das wurde doch von der großen Mehrheit der Leute geteilt, oder nicht?
Wenn Sie das heute immer noch so sagen, dann haben Sie, und vielleicht stellvertretend Sie für den gesamten Rest dieser Öffentlichkeit, nichts aus dieser Pandemie gelernt. Denn mit diesem Argument, better safe than sorry, können Sie grundsätzlich in jeder Lebenssituation immer jede Freiheit beschneiden, weil sie immer sagen können, aber sorry, dass wir dir jetzt deine Freiheit nehmen, wir wissen aber nicht, was passiert, wenn wir sie dir lassen und hey, better safe than sorry, also nehmen wir sie dir lieber. Wenn sie immer noch nicht begriffen haben, dass es eine Umkehrung des Arguments geben muss, nämlich dass man sagt, derjenige, der die Freiheit beschneidet, muss das sehr gut begründen können und wenn er das nicht kann, dann soll er es lassen. Dann haben sie nichts daraus gelernt. Und damals war die Stimmung so, dass die Leute, die die Lockerungen wollten, sich rechtfertigen müssen. Lockerung ist ein Begriff aus dem Strafvollzug. Da haben sie es zu tun mit Häftlingen, denen man Lockerungen gewährt und das muss dann sehr gut begründet werden. Das heißt, die Beweislastumkehr hatte damals schon stattgefunden und sie sind immer noch drin. Da kann ich nur sagen, armes Deutschland, unsere arme, liberale, freiheitliche Kultur, dass sie dann offenbar aus dieser Pandemie tatsächlich nichts gelernt hat. Sie würden die nächste Pandemie eben Wahrheit genauso steuern wie diese alte. Sie haben nichts gelernt, Herr Blume.
Also das können Sie mir jetzt so um die Ohren hauen, es führt zu gerade gar nichts, tut mir leid. Und es führt auch nicht in ein halbwegs aufgeklärtes Gespräch, weshalb man tatsächlich in Frage stellen muss, ob so eine Aufarbeitung überhaupt etwas bringen kann, wenn alle nur auf ihren Standpunkten beharren wollen. Ich hatte ja gerade gesagt, eine Evaluierung der Maßnahmen hat es schon gegeben. Also hat es bereits einmal gegeben, war die Maske was Sinnvolles, waren die Schulschließungen wissenschaftlich sinnvoll? Mit dem Ergebnis, die Masken haben was gebracht. Die Schulschließungen waren zu viel und dann durchdekliniert durch weitere Maßnahmen. Es hat auch schon die politische, wenn man so will, Verantwortungsübernahme, zumindest in Maßen stattgefunden. Natürlich nicht so weit, wie Sie das gerne vielleicht hätten oder manche andere Gruppen das gerne hätten, inklusive des Selbstmords der damaligen Bundeskanzlerin, weil sie sich an der Freiheit des Volkes vergangen habe, wie es dann heißt. Aber better safe than sorry ist jetzt nicht automatisch übergriffig, sondern man könnte sagen, in einer alternden, alten Bevölkerung möglicherweise der richtige Pfad im Vergleich zu einer deutlich jüngeren Bevölkerung, mit der man es dann zu tun haben könnte, wenn man in einem anderen Land leben wollte. Und warum sage ich das? Weil ein Punkt in diesen RKI-Protokollen ja war, der jetzt auch groß diskutiert worden ist, in den Diskussionen hätte es gehießen, ein Lockdown kann schlimmere Folgen haben, als er Nutzen hat. Und das stimmt natürlich abstrakt sowieso, war aber in diesem konkreten Fall bezogen auf Afrika mit einem Durchschnittsalter der Bevölkerung von um die 20 Jahren im Vergleich zu dem Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung von ungefähr 45 Jahren. Also was Sie, wenn Sie sagen, wenn Sie etwa eine Aussage treffen wollen über die Sinnhaftigkeit von Lockdowns und den Nutzen, dann ist es entscheidend, über welche Bevölkerung Sie sprechen.
Aber das ist unsinnig,
Moment.
Uns zu vergleichen mit Afrika. Bleiben wir doch bitte, dann, wenn Sie das schon machen, dann vergleichen Sie uns doch mit Schweden und der Schweiz. Total vergleichbare Bevölkerungsstrukturen, vollkommen andere Corona-Politik, ganz andere öffentliche Kultur. Ich bin doch gar nicht so doof und verbohrt, wie Sie mich jetzt darstellen wollen. Mir geht es doch um was anderes. Mir geht es darum, dass Deutschland in dieser Pandemiekrise Öffentlichkeit, Politik, Medien ein bestimmtes reflexartiges Verhalten an den Tag gelegt haben, sozusagen. Die gesamte deutsche Gruppe quasi hat sich dort verhalten auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich finde falsch, jetzt nicht grundsätzlich falsch, ja, sondern, aber ich finde sozusagen doch in wesentlichen Details eben doch falsch. Und ich finde, dass jetzt im Nachhinein habe ich nicht den Eindruck, dass die Leute aus diesen Fehlern etwas lernen, sondern immer noch sich da hinsetzen und sagen, wir haben es doch im Wesentlichen gut gemacht, sind gut durch die Pandemie gekommen, ein paar Sachen haben wir falsch gemacht, aber hey, das konnten wir ja auch nicht anders wissen, Klammer auf, und deshalb würden wir es nächstes Mal genauso wieder machen, weil da können wir es ja auch nicht so genau wissen. Deshalb sage ich, Sie haben daraus nichts gelernt.
Doch, ich glaube, das bestreite ich einfach, weil ich ziemlich sicher bin, dass in dieser Form die Schulen zum Beispiel nicht wieder geschlossen würden. Das war ein Fehler, mindestens im Rückblick kann man das sagen. Vielleicht hätte man es auch schon früher sehen können oder sehen müssen, maße ich mir kein Urteil an. Mindestens im Rückblick kann man sagen, wow, die Kosten, gesellschaftlichen Kosten, die Schäden bei Kindern sind viel größer als der Nutzen. Und wissenschaftlich war das auch nicht komplett sauber begründet. Mindestens hat die Wissenschaft Fortschritte in der Erkenntnis gemacht, die das in Zweifel ziehen. Heißt, Lehre nie wieder in der Form so lange Schulen schließen. Und das würde keine Regierung mehr durchkriegen.
Ich will jetzt wirklich nicht Ihnen auf die Nerven gehen. Ich erinnere Sie an einen Tweet unseres Gesundheitsministers Lauterbach. Der war es damals, glaube ich, noch nicht. Und der hat getwittert, irgendwas zu Studien, Schulschließungen, ja, keine richtigen guten Ergebnisse. Und der Tweet ging dann so, kurz gesagt, wir wissen nicht, wie viel Schulschließungen bringen. Schulöffnung muss daher sehr gut epidemiologisch vorbereitet sein. Das heißt, weil er nicht wusste, ob die restriktive Maßnahme etwas bringt, muss die Aufhebung der Maßnahme sehr, sehr gut überlegt werden. Das war genau in diesem Tweet, findet sich sozusagen für mich der Irrsinn unserer Corona-Politik zusammen. Und wenn Sie aus diesem Gedankenmechanismus nicht aussteigen, werden Sie nächstes Mal genau den gleichen Irrsinn wiederholen. Weil es ist einfach surreal gewesen, was da teilweise passiert ist. Und alle Leute fanden es total richtig. Wir dachten, ja, ein Glück, dass wir Team Lauterbach, Team Vorsicht und so.
Naja, vielleicht ist das unsere Mentalität gewesen. Jetzt können Sie versuchen, das ganze Volk umzuerziehen und zu sagen, wir möchten gerne so sein wie, keine Ahnung, was, Freeclimber.
Sie meinen, die Schweden und die Schweizer, weil die so wild and free sind, geht's noch?
Das führt zu nichts, lieber Augstein. Ein kleines Land mit ganz vielen Bergen oder ein ziemlich dünn besiedeltes Land mit ganz wenig Leuten zu vergleichen mit einem 84 Millionen Volk mit riesigen Ballungsgebieten, das finde ich, nutzt nicht viel. Die Frage ist doch eher, brauchen wir noch einmal, auch weil Sie so viele Fragen haben, beziehungsweise so skeptisch sind, ob wir wirklich was daraus gelernt haben, das war ja nun ziemlich deutlich, eine richtig große parlamentarische Aufarbeitung der Sache. Brauchen wir noch mal einen richtig großen Ausschuss, der das alle Akten noch einmal querwälzt und hin und her wälzt und diese Debatte noch mal wiederholt? Oder glauben Sie, das würde eher das Land noch ein zweites Mal zerreißen?
Also das Land ist ja nicht zerrissen worden. Ich meine, selbst wir beiden sitzen ja hier noch und reden miteinander. Also,
ja, aber ich habe eine Maske auf.
Haben Sie überhaupt nicht? Siehst du schon wieder Fake News, very sad. Er trägt keine Maske. Doch klar, Aufarbeitung immer.
Ich finde es im Prinzip natürlich auch so, Aufarbeitung immer gut, gibt auch immer was zu berichten und glaube ich, könnte eine reinigende, versöhnende Wirkung haben, wenn nicht auf der einen Seite mindestens ein harter Kern von Leuten wäre, die sind an Aufarbeitung in Wahrheit nicht interessiert, die wollen nur jemanden hängen sehen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn man sieht, dass sie, wie diese Protokolle ausgeschlachtet wurden und wie hemmungslos dann auch verzerrt wurde, dann habe ich Zweifel, ob eine ruhige Aufarbeitung A möglich ist und B, selbst wenn sie möglich wäre, überhaupt etwas in diesen Milieus bewirken würde.
Gut, wenn Sie so weit sind, dass Sie sagen, die Öffentlichkeit ist nicht mehr in der Lage, sich mit komplexen...
Teile der Öffentlichkeit.
Aber dann Sie sagen ja so große Teile der Öffentlichkeit, dass die gesamte Debatte in Schieflage zu geraten droht. Dann allerdings ist das auch in gewisser Weise ein Eingeständnis des Scheiterns und eine Kapitulation vor... Also finde ich keine gute Haltung. Ich finde, da müssen wir durch. Sie und ich zusammen, wir schaffen das.
Ja, ich glaube, am Ende wird man das machen müssen, um es immerhin versucht zu haben. Aber besonders optimistisch bin ich nicht.
Okay, und now to something completely different, wie es bei Monty Python heißt, aber kein lustiges Thema. Was mir aber sehr, sehr am Herzen liegt, deshalb musste ich Sie auch, ich möchte sagen, mit viel Überredungskraft dazu bringen, dass wir uns damit heute hier überhaupt beschäftigen. Das ist nämlich das Schicksal von Julian Assange, der jetzt vorerst nicht von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden kann. Ja, das hat der Londoner High Court entschieden. Wir wissen alle, dass die Amerikaner ihn unbedingt haben wollen, um ihn zu 175 Jahren Haft zu verurteilen oder Todesstrafe. Das steht alles noch nicht so genau fest. Warum? Weil er seinerzeit, das ist jetzt ja auch schon wieder sehr, sehr lange her, Geheimdokumente veröffentlicht hat, die Amerikaner nicht veröffentlicht sehen wollten. Vor vielen Jahren gab es diese Debatte darüber, ist das Journalismus oder ist dieses WikiLeaks, ist das Spionage oder Verrat oder keine Ahnung oder wie viel Öffentlichkeit verträgt eigentlich die Demokratie? Und in dieser Debatte wird das Schicksal dieses Menschen, der ist inzwischen 52, schwer krank, zermahlen und zerrieben. Und das ist ein humanitärer Skandal. Und ich finde, dass wir uns alle darum viel zu wenig kümmern.
Kann sein, dass wir da zu wenig hinschauen. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich aus mir nicht erklärlichen Gründen niemand findet, keine Instanz findet, die nun ein für alle Mal sagt, wir verfolgen das, was da schiefgelaufen ist, beziehungsweise was Assange ja auch getan hat, nämlich durch die Veröffentlichung, und zwar wahllose Veröffentlichung von geheimen Dokumenten, Menschen ans Messer geliefert hat, die unschuldig sind, die nur auf sich geladen hatten, in Anführungsstrichen, für die Amerikaner zum Beispiel im Irak gearbeitet zu haben. Denn das war ja der Kollateralschaden, dass diese Namen mit publik wurden, weil sie nicht geschwärzt worden sind, weil sie nicht rausgenommen worden sind aus den Dokumenten. Das ist ja der zentrale Vorwurf. Dafür könnte man versuchen, Assange, wie man sagen, haftbar zu machen, mindestens mal gedanklich, und zu sagen, naja, du warst eben nicht nur Journalist, sondern du hast einfach auch einen schweren Fehler gemacht und schwere Schuld auf dich geladen. Oder aber man sagt, nein, überragend ist das, was du als Journalist geleistet hast, nämlich den Beweis zu führen, mit Hilfe von Dokumenten der Amerikaner, dass sie Kriegsverbrechen begangen haben. Oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Man muss sich jetzt mal entscheiden, was ist oder wer ist Julian Assange. Und danach kann man dann auch beurteilen, ob es richtig ist, dass er ausgeliefert würde oder eben, dass es falsch wäre, ihn auszuliefern.
Nein, das genau muss man nicht entscheiden. Was man entscheiden muss, ist er ein Publizist oder ist er kein Publizist? War das, was er gemacht hat, Journalismus oder ist es kein Journalismus? Wenn er Publizist ist und es war Journalismus, dann ist es ein Skandal, dass der Mann ja, der ist jetzt, sitzt seit fünf Jahren in englischer Auslieferungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis und war ja schon vorher jahrelang in dieser selbstgewählten Haft in der Botschaft der Ecuadorianischen in London. Der sitzt seit, ich weiß nicht, 12 Jahren oder so, ist der ja quasi in Haft. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist eine totale Perversion. Und wie pervers es ist.
Moment.
Wir müssen doch auch nicht drum rumreden. Hier geht es doch einfach darum, dass er quasi eine Geisel der Amerikaner ist. Das wussten die Schweden, die ein Strafverfahren gegen ihn haben laufen lassen. Das wissen die Engländer, die sich jetzt sehr schwer damit tun, wie sie mit ihm umgehen sollen, wie so eine heiße Kartoffel. Am liebsten würden sie ihn da einfach liegen lassen. Er ist eine Geisel der Amerikaner, die ein Exempel statuieren wollen. Wer uns wirklich an den Karren fährt, den machen wir fertig. Und das ist genau das Gleiche, was Putin mit Nawalny gemacht hat. Natürlich ist Assange unser Nawalny und darin liegt der eigentliche Skandal. Und in Wahrheit wissen Sie das auch, lieber Herr Kollege.
Naja, um es mal zynisch zu sagen oder gerade raus, wenn das stimmen würde mit dem Nawalny-Vergleich, der sich wirklich verbietet, dann wäre Julian Assange schon längst tot. Stattdessen kriegt er ein Verfahren nach dem anderen vor Gerichten, die unabhängig sind, und sich darauf rauszureden. Der Mann ist Publizist und darum kann er auch nichts Strafrechtliches falsch gemacht haben. Ist wirklich lächerlich. Das ist echt unter Ihrem Niveau, Augstein. Tut mir leid. Natürlich kann als Publizist auch jemand etwas so falsch machen, dass er danach am Ende vor dem Kadi landet.
Ja, Herr Blome, wenn ich die privaten Nacktfotos von Prinzessin Caroline veröffentliche, verstoße ich gegen das Persönlichkeitsrecht und das ist nicht in Ordnung. Das hat Assange aber nicht gemacht. Er hat einfach Geheimnisse der größten Militärmacht der Welt veröffentlicht und ist deshalb auf eine Weise hingehängt worden. Sie haben eben gesagt, Nawalny ist jetzt schon tot. Ehrlich gesagt, und da hört der Spaß auf, Assange ist schwer krank, total suizidgefährdet. Im Prinzip ist er jetzt schon psychisch zerrüttet und zermürbt von dieser dauerhaften Haft. Und wenn die Amerikaner ihn in die Finger kriegen, dann weiß jeder, dass der lebend nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen wird. Und da muss ich sagen, ob dann einer zu Tode geprügelt wird, in Putins Folterknästen oder ob er im Namen des Rechtsstaats in einem Hochsicherheitsgefängnis einfach so lange gehalten wird, bis er einfach praktisch tot umfällt, kommt dann am Ende ehrlich gesagt aufs Gleiche raus. Und übrigens, das ist nicht nur meine Meinung. Annalena Baerbock, unsere geliebte Außenministerin, hat gesagt, dieser Fall weise schwerwiegende Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Menschenrechtskonvention auf und forderte die sofortige Freilassung von Julian Assange. Allerdings war sie da noch nicht Außenministerin und es war Wahlkampf. Und seit sie Außenministerin ist, hat man sie zu dem Thema nicht mehr gehört. Ziemlich feige von dir, Annalena.
Würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, das Problem, zumindest der lösbare Teil des Problems, liegt dort darin, dass sich kein Gericht traut, eine Entscheidung zu fällen. Und das würde ich jetzt weniger dem Umstand zuordnen, dass die USA so ein garstiges, brutales Regime in der westlichen Welt errichtet haben wie Herr Putin in seinem eigenen Land, sondern dass offenkundig in London wie in Schweden und an anderen Orten, immer da, wo Herr Assange gerade war, sich kein Richter findet, der sagt, so, du gehst jetzt nach Amerika und stellst dich da einem Gerichtsverfahren. Oder aber sagt, nein, wir glauben, das ist völlig unberechtigt, was die Amerikaner da wollen und du gehst jetzt frei. Das ist der Skandal. Und damit wir jetzt hier nicht mit so schwerem Skandal, und das ist ja wirklich ein schweres Thema, Julian Assange, da sind wir uns, glaube ich, einig, rausgehen in Richtung Ostern, gehen wir mit einem leichten Skandal raus in Richtung Ostern. Und das ist die Häschenschule, die neue Häschenschule, die jetzt einfach mal zeitlich modernisiert, adaptiert, wokisiert, Entschuldigung, worden ist und nunmehr eine ganz andere Geschichte erzählt. Da ist der Fuchs vegan, der beste Kumpel, der Hasen, der Häschen, Mutterhäschen, packt nicht mehr die Pausenbrote, sondern ist irgendwie freie Schriftstellerin, ich weiß es nicht. Und diese ganze Hasenschule ist in einer Form der Lächerlichkeit preisgegeben worden, beziehungsweise diese Geschichte, diese schöne, die man seinen kleinen Kindern erzählen konnte, bis hin dazu, dass der Bauer natürlich die Potsau ist in der Geschichte, weil er mit dem Mähdrescher sich erlaubt, über ein Feld zu fahren und da liegt womöglich ein Häschen drin.
Ja, also ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Anke Engelke. Und als ich gehört habe, dass sie die Häschenschule neu macht, fand ich es lustig und ich dachte, das wird irgendwie ein Spaß. Und ich meine, die ist eine extrem intelligente Frau, kommt mir jedenfalls so vor. Und ich finde die Sachen, die sie macht, toll. Und ich wollte sie verteidigen. Ich wollte sie auch hier gegen sie verteidigen und sagen, diese neue Häschenschule ist bestimmt total lustig und ironisch. Und dann habe ich festgestellt, das ist sie aber gar nicht, sondern tatsächlich wollte Anke Engelke mit dieser neuen Häschenschule alte Rollenbilder ins Wanken bringen. Und der Hase ist eben der beste Freund des Fuchses und der Bauer ist der Böse. Und
ich glaube, die Geschichte der Häschenschule muss in weiten Teilen neu geschrieben werden.
Ja,
meint zumindest also eine bestimmte Gruppe in dieser Gesellschaft. Und ich frage mich, jetzt mal im Ernst, für eine Sekunde im Ernst, kommen die sich nicht selber lächerlich vor?
Nein, weil sie das Gefühl haben, dass sie für die gute Sache irgendwas getan haben. Und die gute Sache ist eben, dass Kinder auch lernen sollen, dass auch Fremde Freunde sein können. Auch Füchse können eben Freunde sein. Und wenn man gemeinsam vegan lebt, nur von Mohrrüben, und dann ist eben der böse Bauer mit seinem Gift. Und das ist alles, hat einen solchen woken PC-Bart, dass ich echt gedacht habe, steht Anke Engelke drüber. Das heißt, für mich ist das eigentlich die schlechte Nachricht. Dieses Ostern, muss ich sagen, es tut mir sehr, sehr leid.
Aber an einem Punkt hat die neue Häschenschule ja recht. Hase und Fuchs, die müssen keine Feinde sein. Die sagen sich ja auch gegenseitig gute Nacht.
Ja, gute Nacht, Blume, und frohe Ostern.
Frohe Ostern zurück.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.